Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Ich freue mich, vor euch zu stehen und hier heute Morgen diesen Gottesdienst leiten zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich freue mich über den Sommer. Nicht nur die hellen, langen Tage, sondern auch das satte Grün und die vielen Farben, die zu sehen sind. Ferienzeit. Aber mit dem Sommer verbinde ich auch ganz besonders schöne Kindheitserinnerungen. Mein Großvater hatte einen riesigen Garten und im Sommer spielte sich das Leben fast nur draußen ab. Das war für uns Kinder Freiheit pur. Aber dieser Garten enthielt neben vielen Blumen auch eine Unzahl von Sträuchern und Obstbäumen. Und wir Kinder brauchten nur die Hände auszustrecken oder uns zu bücken und schon hatten wir Hände voller Früchte. Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, traumhaft. Sommerzeit war aber auch Erntezeit. Meine Mutter war damit beschäftigt, die vielfältigen Früchte in Einmachgläser zu packen. Und später, am Ende des Jahres oder nach dieser Phase, reihten sich dann die Einmachgläser im Keller auf den Regalen. Den Geschmack des Sommers, der vielen guten Früchte, wollte man für den Rest des Jahres bewahren. Bei den Vorbereitungen zu diesem Gottesdienst und bei der Beschäftigung mit dem gewählten Predigttext von Rolf Cyrus musste ich spontan an Einmachgläser denken. Was haben Einmachgläser mit Matthäus 28 zu tun? Was hat unser Christsein, mein Glaube, mit einem Einmachglas zu tun? Gibt es sogenannte Einmachglas-Christen? Ein schweres Wort, Einmachglas-Christen. Vielleicht lässt es sich wie folgt beschreiben und ihr versteht, welchen Bezug ich meine. Einmachglas-Christen sind Menschen, die ihre persönlichen und einmal so lebendigen Glaubenserfahrungen konserviert haben. Ihr Christsein hält sich gut. Was man hat, das hat man. Was man glaubt und weiß, das behält man für sich, ganz allein. Es ist doch eigentlich sehr bequem. Man hat sich gut eingerichtet, fühlt sich wohl in dem frommen Saft. Man grenzt sich ab, nicht weiter als bis zum Rand des Glases. Bloß nicht nach außen treten. Im Neuen Testament lesen wir von den Jüngern, wie sie sich nach dem Tod Jesu verhalten haben. Sie haben sich regelrecht verschanzt. Ungewissheit und Angst waren groß, aber auch die Enttäuschung. Jesus war tot. Welche Hoffnungen hatten sie nicht alle in diesen Mann von Nazareth gesetzt? Die Jünger waren wie gelähmt. Bloß das Erlebte, die Erinnerung an diese gemeinsame, an diese gute Zeit festhalten, ja, konservieren. Wenn man also so will, waren die Jünger damals in dieser Zeit die ersten Einmachglas-Christen. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Frauen brechen in diese Begrenztheit und erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt. Die Enge der eigenen Vorstellkraft des Möglichen und Machbaren wird gesprengt. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Geht zu den Völkern, raus aus dem Einmachglas. Lassen wir uns mitnehmen, begeistern, verlassen wir unsere Enge, die vielleicht einem Einmachglas ähnelt. Werden wir zu einem Glas, das sich öffnet öffnet für andere und offen ist für diese Welt und für den anderen. Bevor wir aber tiefer in diese Gedanken einsteigen wollen, lasst uns gemeinsam singen. Ein schon etwas älteres Lied, ein Morgenlied, ein Sommerlied, die güldene Sonne. Wir singen die angezeigten Strophen.
Jetzt bitte ich Anke, Michael, Judith, Christian und Heidi Malessa nach vorne zu kommen, bitte. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seid auf den Philippinen in Manila als Missionare unterwegs. Ihr seid unsere Missionare, nicht im Sinne eines Besitzes, aber dass wir euch unterstützen und dass wir euch auch mit ausgesandt haben. Und vielleicht sagt ihr zu Anfang ganz kurz bitte einmal, was ihr dort eigentlich macht. Michael.
Ja, schönen guten Morgen erst einmal. Es ist schön, wieder hier zu sein bei euch in eurer Mitte. Wir sind jetzt hier für 6 Monate im Heimataufenthalt und normalerweise sind wir Missionare von OMF, früher UMG. Das ist die Mission, die Hudson Taylor vor genau 150 Jahren gegründet hat in England. Und dort in Manila bin ich Dozent an einem theologischen Seminar und dann auch noch Fachbereichsleiter für Bibelwissenschaften an einer anderen theologischen Ausbildungsstätte. Den Namen erspare ich euch heute Morgen.
Ja.
Guten Morgen auch von mir. Ich bin bei OMF zuständig, koordiniere die Kurzzeiteinsätze auf den Philippinen, wenn Leute zu den Philippinen kommen und Mission kennenlernen wollen. Und ab und zu unterrichte ich auch andere Missionare in Lehrgängen und bin im Vorstand der Schule unserer Kinder. Und was macht ihr auf den Philippinen?
Wir gehen zur Schule.
Wir gehen zur Schule und das machen sie eigentlich sehr gerne.
Okay. Super, vielen Dank. Das letzte Mal, dass ihr hier vorne standet, es ist jetzt gut 2 Jahre her und damals seid ihr dann ausgereist wieder auf die Philippinen und ich habe gedacht, das ist bestimmt viel passiert. 2 Jahre, 24 Monate, ihr habt Rundbriefe verschickt, nicht jeder bekommt die hier, nicht jeder hat sie vielleicht gelesen und deswegen dachte ich, ich frage euch mal, was ist besonders Interessantes oder Schönes bei euch in dieser zurückliegenden Zeit passiert? Und damit das für uns so ein bisschen interessanter wird, habe ich die gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der mit dieser Erfahrung, diesem Eindruck zusammenhängt. Und das liegt meiner Familie auch ganz nahe, fange ich mal beim Christian an. Christian, du hast hier etwas mitgebracht, einen wunderschönen roten Fußball. Was hast du da besonders erlebt? Was erinnert dich daran?
Ich spiele gern mit meinen Freunden Fußball auf den Philippinen.
Ja, super. Dankeschön. Heidi, was hast du denn damit gebracht? Das sieht aus wie was zu knabbern, aber vielleicht auch nicht.
Ich habe Katzenfutter mitgebracht, weil wir 5 Katzen haben auf den Philippinen und die heißen Mizi, Oreo, Tiger, Minka und Lucy.
Okay, dankeschön. Judith, was hast du denn hier mitgebracht? Oh, das...
Ich habe eine Muschel mitgebracht, weil wir waren in den letzten 2 Jahren bei ganz schönen Stränden und da gibt es fast keinen Strom, kein Internet, keine Hotels. Es war richtig schön. Ja.
Okay. Dankeschön. Ja, Anke, was hast du?
Oh, ein Telefon. Ich habe ein Handy mitgebracht, so die einfachste coole Sorte, die es noch gibt, ohne Fotoapparat, ohne alles. Und das brauche ich eigentlich auf den Philippinen mindestens 16 Stunden am Tag, weil ich eben Koordinatorin bin für Kurzzeiter und wir texten uns ganz viel oder simsen, wie man das hier nennt.
Okay, danke. Michael, und du hast ein Buch dabei.
Ja, dieses Buch stand 2 Jahre im Bücherregal bei uns zu Hause in Manila. Und nach diesen 2 Jahren hat es schon Stockflecken. Und daran kann man sehen, dass Manila nicht das beste Klima für Bücher ist. Ich hoffe, dass Menschen sich dort besser halten als Bücher. Aber ich habe das Buch mitgebracht, weil es auf Niederländisch ist. Und beim Lesen habe ich mich gefragt, wie könnte man dieses oder jenes übersetzen? Wie wirkt das in der deutschen Übersetzung? Und ich kam immer wieder darauf, kann man kaum übersetzen. Eigentlich muss man das auf Niederländisch lesen. Und genauso ist es, oder ähnliches ist es mit dem Alten Testament, der hebräischen Bibel. Den Inhalt kann man auch auf Deutsch verstehen, keine Frage. Aber wenn man das Buch in allen seinen Dimensionen erleben will, zum Beispiel die Schönheit der poetischen Texte, dann muss man es auf Hebräisch machen. Und ich bin froh, dass ich daran mitarbeiten kann, dass Leute in Asien lernen, die hebräische Bibel in allen ihren Dimensionen lesen zu können.
Vielen Dank, Michael. Ja, ihr seid jetzt, du hast es vorhin gesagt, für 6 Monate in Deutschland, hier in Dortmund, oft auch bei uns, aber manchmal auch nicht, weil ihr ja im Reisedienst seid, also auch Kontakte zu anderen Unterstützern pflegt. Ihr freut euch, die Kontakte und Beziehungen hier in unserer Gemeinde wieder anzuknüpfen, zu vertiefen, neue zu kriegen. Ihr freut euch, wenn ihr angesprochen werdet, gemeinsam mit Leuten was machen könnt, auch für die Kinder. Und so herzliche Einladung. Geht auf die Malessas zu, die freuen sich, die beißen nicht, die sind super nett. Jo, danke.
Wir wollen mit Gott reden und ich bitte allen, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass wir dir willkommen sind und dass du uns heute Morgen in diesem Gottesdienst mit deiner Vaterliebe begrüßt. Danke für all das Erlebte in der vergangenen Woche, für Freude, aber auch Schmerz und deine Bewahrung auf unseren vielfältigen Wegen. Danke für die geschenkte Ferien- und Urlaubszeit. Den großen Sonntag, so haben wir das in der Predigt vom letzten Sonntag gehört. Danke, dass wir Zeit miteinander verbringen dürfen, die uns manchmal sonst so fehlt. Großer Gott, du forderst uns auch aber immer wieder heraus, dir bedingungslos zu vertrauen und uns von dir berufen zu lassen. Du möchtest, dass wir mit unserem Leben, unseren Gaben und Talenten dir dienen und in dieser Welt deine Liebe bezeugen. Mach uns mutig, da wo wir unsere menschlichen Möglichkeiten und Grenzen sehen. Wir danken dir für die vielen Missionare, die an unterschiedlichen Orten auf dieser Welt, manchmal unter Gefahr ihres Lebens und sehr eingeschränkten Bedingungen, dein Wort bezeugen. Wir bitten dich für unsere 3 Missionspaten, Familie Pascha in Brasilien, Esther Neufeld in Ecuador und Familie Malessa auf den Philippinen. Danke, dass Anke, Michael und ihre Kinder nun für einige Monate hier in Deutschland sein dürfen. Zeige ihnen, was in der nächsten Zeit für sie dran ist. Bewahre und segne du. Guter Gott, geh nun auch mit uns in die neue Woche. Sei bei uns, wenn Ängste und Sorgen auf uns einströmen wollen. Danke, Vater, dass wir wissen dürfen, dass du uns hörst und dass du uns ernst nimmst. Unsere Anbetung, unseren Dank, unsere Bitten und unsere Schuld fassen wir in die Worte zusammen, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib du uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrschaft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und wollen noch einmal singen. Und dabei sammeln wir die Kollekte ein. Sie ist bestimmt für die Belange unserer eigenen Gemeinde. Thank you.
das ihr. In dieser Woche zeigte das ZDF das letzte Konzert von Udo Jürgens im Rahmen der Mitten im Leben-Tournee. Dieses Konzert fand am 7. Dezember 2014 in seiner Wahlheimat in Zürich statt und am 21. Dezember, genau 14 Tage später, brach der Sänger und Komponist während eines Spaziergangs zusammen und starb an Herzversagen. Udo Jürgens, der Inbegriff des deutschen Schlagers, mit Hits wie griechischer Wein, Ich war noch niemals in New York, aber bitte mit Sahne. Also der war eigentlich nie so mein Ding. Aber aus Neugier schaute ich mir einen großen Teil dieser Konzertaufzeichnung an und ich staunte, wie bewegt ich war von dem, was er da sang und sagte. Seine Worte hatten Gewicht. Es war sein Abschied, seine letzten Worte in der großen Öffentlichkeit. So sang und sprach er zum Beispiel von der Verantwortung der Väter für ihre Söhne. Sehr bewegend. Oder von der Liebe, aus der alles geschehen muss, damit wir Raum zum Leben miteinander haben. Letzte Worte, ein Sprung jetzt, ein Gedankensprung. Jesus hat viel gesagt im Lauf seiner Wirkungszeit. Viele Gleichnisse hat er erzählt. Streitreden hat er geführt gegen die Pharisäer. Er hat eine Bergpredigt gehalten, Endzeitreden gehalten. Aber nichts hat so viel Gewicht wie seine letzten Worte. Und die sind in der Bibel überliefert und die sind der vorgeschlagene Predigttext, die Perikope für heute. Wir sehen das auch vorne und auf den Gottesdienstzetteln, Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Ich lese uns das. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Letzte Worte von Jesus. Was sagt er? Worauf kommt es ihm besonders an? Auf das Gebet? Auf die Bewahrung seiner Lehre? Auf die Liebe? Auf den Heiligen Geist, auf das Festhalten am Glauben, auf die Veränderung der Lebensgestaltung, der Heiligung. All das sind sehr wichtige Themen, über die Jesus ausführlich im Lauf seines Lebens mit seinen Jüngern gesprochen hat. Aber hier, mit seinen 11 Jüngern in Galiläa, auf einem Berg, zu dem er sie bestellt hat, um Abschied von ihnen zu nehmen, hier bei seinen allerletzten Worten an sie, bevor er zurück zu seinem Vater im Himmel geht, hier ist sein Thema Jünger machen, zu Jüngern machen. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Das hat für Jesus bei seinem Abschied das größte Gewicht. Was heißt das, zu Jüngern machen? Findet man ja heute nur noch sehr eingeschränkt im deutschen Sprachschatz. In der griechisch sprechenden Welt der damaligen Zeit war ein Jünger ein Mensch, der sich mit einem anderen, einem Meister oder Lehrer verband. Also der lebte richtig bei dem, um sich dessen Kenntnisse, dessen Erkenntnisse anzueignen. Das konnte ein Lehrling sein, der die Handwerkskunst erlernte, oder ein Student der Philosophie oder Medizin. Im Neuen Testament ist die Rede davon, dass der Täufer Johannes Jünger hatte. Auch die Pharisäer hatten ihre Jünger und es gab Rabbinerschulen mit unterschiedlichen Rabbis, die ihre Jünger hatten. Und dann war da Jesus mit seinen Jüngern. Und ganz wichtig dabei ist, so wie Jesus das mit den Jüngern gehandhabt hat, wie er das verstanden hat, wie er diesen Begriff gefüllt hat, das ist anders, als es in der griechischsprachigen Welt üblich war, anders auch, als es bei den Pharisäern und bei Johannes war. Und das Besondere, was das Jüngersein bei Jesus ausmachte, das möchte ich beispielhaft an einigen Stellen erläutern. Also sicherlich wie andere Rabbis und Meister auch, lehrte und diskutierte Jesus. Aber ein Jünger von Jesus konnte man nur werden, wenn er die Initiative ergriff. Wenn er jemand ansprach, Jesus berief seine Jünger. Er rief sie auf, mit ihm zu gehen und sie folgten ihm dann. Eine andere Sache, also das war unüblich, ne? Sonst gingen die Jünger zu ihren Meistern und sagten, hey, du kannst du mich nicht annehmen, ich möchte bei dir lernen. Und bei Jesus war es andersrum. Ein anderes Beispiel für das Besondere der Jünger und des Jüngerseins bei Jesus. Normalerweise wurde ein Jünger nach einer gewissen Zeit der Lehre selbst ein Meister. Und dann suchte er sich seine eigenen Jünger. Aber für Jesus war das Jüngersein etwas ganz anderes. Ein Jünger von Jesus, der vertraute sich Jesus an, mit seiner ganzen Existenz, rückhaltlos. Er band sich an Jesus und ganz praktisch bedeutete das, dass die Jünger damals ihre Arbeitsstätte, zum Beispiel den Zolltisch oder das Schiff, oder auch die Familie zurückließen und dann ganz wörtlich Jesus nachfolgten, hinter ihm herging und mit ihm das entbehrungsreiche Leben eines Wanderpredigers teilten. Und so waren sich die Jünger gewiss, und das hat ihnen Jesus auch so gesagt, so in dieser Bindung an Jesus erfüllten sie Gottes Willen, taten sie Gottes Willen. Und ein drittes Beispiel, Jünger von Jesus, die waren auch beauftragt von ihm. Die wurden von ihm auch ausgesandt. So wie er sollten sie Kranke heilen und den Menschen das Kommen der Herrschaft Gottes verkünden. Also die waren auch berufen zu einem Dienst. Und noch etwas, ich glaube etwas, was sich kein anderer Rabbi oder Meister so hätte gefallen lassen oder was er ertragen hätte. Bis zum Schluss zeigte sich bei den Jüngern ein Unverständnis. Sei es im Blick auf die Botschaft von Jesus, seine Gleichnisse, die haben sie ja also sich sehr schwer getan, die richtig einzuordnen und zu verstehen. Es zeigte sich ein Unverständnis im Blick auf das, was richtig zu tun ist. Da ist dieses Beispiel nicht, wo Jesus Kinder segnen will, Eltern mit Kindern zu Jesus kommen und die Jünger sagen, bleibt weg von unserem Meister. Und Jesus sagt, ihr liegt völlig daneben. Lasst die Kinder zu mir kommen, denn gerade für sie ist Gottes Herrschaft offen. Und es war auch zum Beispiel ein großes Unverständnis im Blick auf die Nachfolge, auf das Jüngersein an sich. Da kamen die Jünger zu Jesus und sagten, lass uns doch mal darüber reden, Meister, mit dir. Wer darf zur Rechten und zur Linken sitzen? Wer ist eigentlich der Chef in unserer Runde? Und Jesus muss ihnen sagen, ihr habt es überhaupt nicht kapiert. Wer der Chef sein will, der ist ganz unten. Der ist der Diener von allen. Das waren seine Jünger. Und Jesus hielt es nicht nur mit ihnen aus, sondern Jesus hatte eine große Perspektive für sie. Er hat sie mit hineingenommen in seinen großen Plan mit dieser Welt. Also wir merken schon an diesen Beispielen, Jünger von Jesus zu sein, das ist mehr als nur in die Lehre bei Jesus gehen. Es ist eine Existenzweise, ein Existenzmodus gewesen, damals und heute. Jünger zu sein bedeutet ganz zu Jesus gehören. sich an ihn zu binden, mit ihm unterwegs sein, ihm zuschauen, ihm zuhören, von ihm lernen. Nicht alles verstehen, was er sagt, aber ihm vertrauen. Und das tun, was er sagt. Und dann auch in seinem Auftrag handeln. Das ist eine radikale neue Existenz. So radikal, dass in der Bibel steht, wer so lebt, der ist von Neuem geboren. Das ist, als ob ein völlig neues Leben beginnt. Und jetzt, am Ende seines Weges mit seinen Jüngern, sind die letzten Worte von Jesus: Geht zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Mit anderen Worten sagt Jesus, das, was durch mich in euer Leben reingekommen ist, das gebt jetzt an andere weiter. Dieser Text wird oft als Missionsbefehl bezeichnet. Und da denkt man schnell an Missionare, die irgendwo am Ende der Welt unkundigen Menschen das Evangelium und die Bibel nahebringen. Da ist ja auch was dran, aber es geht, das ist hier sehr deutlich, um viel mehr als um etwas Text, vielleicht auch viel Text, den man schnell, zügig, am besten in gedruckter Form weitergibt und dann ist der Auftrag erledigt. Es geht darum, Menschen hineinzuführen in eine völlig neue Existenzweise, in einen Lebensstil, der alles umfasst. Unsere Arbeit, unser Denken, unser Lieben, unser Hoffen. Unsere Verantwortung ist es, Menschen da hineinzuführen, das weiterzugeben, Menschen mit hineinzunehmen. Wie macht man das? Zwei Dinge, sagt Jesus im Folgenden, und die sind sicherlich nicht alles und es ist auch nicht irgendwie das Mittel, mit dem Jüngermachen geschieht, aber das charakterisiert das, was Jüngermachen bedeutet. Jesus spricht von dem Taufen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden auch taufen in unserer Gemeinde am 14. September, Quatsch, am 13. September ist hier ein großer Taufgottesdienst. Wir werden eine ganze Reihe Täuflinge haben, sind jetzt in vielen Taufgesprächen. Die Taufe ist ein Ritual, sag ich mal, eine Handlung, die sehr tiefsinnig und gleichzeitig sehr plastisch die Verbindung zu Jesus, die Bindung an Jesus auf den Punkt bringt. Gibt es ein altes und ein neues Leben, Vergebung, Rettung, Nähe zu Jesus, Gemeinschaft untereinander, all das schwingt in der Taufe mit. Die Taufe ist eine Handlung, durch die Gott spricht und in der ein Mensch sich festlegt und sagt, jawohl, ich bekenne das, ich bin und werde mit Jesus verbunden bleiben. Taufe steht am Anfang der Jüngerschaft, des Jüngerseins, zumindest markiert sie den Anfang. Und dann spricht Jesus davon, zu lehren, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und da ist mir auch nochmal sehr wichtig, es geht hier nicht um Theorievermittlung, sondern es geht um Pädagogik. Wir haben ja viele Pädagogen hier, die können wir da super gebrauchen. Es geht um einen pädagogisch lehrhaften Prozess. Das eigene Tun und Handeln von Menschen und auch von uns steht im Fokus. Menschen lernen ihr Leben danach auszurichten, was Jesus ihnen sagt. Und da braucht es Vorbilder dafür, um zu sehen, wie das geht. Dieser Prozess umfasst das ganze Leben, braucht Zeit. Und wichtig ist, wir beschränken uns darauf, Menschen anzuleiten, das zu befolgen, was Jesus gesagt hat. Was Jesus aufgetragen hat. Wir binden Menschen nicht an uns. Es ist ja so leicht in der Gemeinde und auch wenn man in Kontakt mit Menschen ist, dass man Menschen an sich selbst bindet, dass man sie zu eigenen Jüngern macht. Aber auch wenn das im griechischen Text gar nicht steht, die gute Nachricht übersetzt zurecht, macht zu meinen Jüngern. Wir binden Menschen an Jesus, nicht an uns, an unsere Gedanken und Vorlieben. Ja, und taufen und lehren, das ist noch lange nicht alles. Menschen zu Jünger machen ist ein komplexer Prozess, aber dieser Prozess fängt ganz einfach an. Und da möchte ich jetzt ein bisschen noch mit euch drauf schauen. Bevor sich jemand taufen lässt, bevor jemand gelehrt wird, müssen Menschen erst einmal hören, wer Jesus ist und was er getan hat. Und bevor sie das hören können, müssen sie erst einmal jemand kennenlernen, der ihnen das sagen und vorleben kann. Es geht darum, dass das, was durch Jesus in unser Leben hineingekommen ist, nämlich Jesus selbst, Jesus, der unser Leben gerettet hat, der uns liebt, der uns Hoffnung gibt, dass wir das weitergeben. Apostel Paulus hat gesagt, das ist wie ein ganz, ganz kostbarer Schatz, den wir in uns tragen. Und manchmal sind wir uns dessen nicht bewusst und trotzdem ist der mehr als Gold wert. Das weiterzugeben fängt mit Beziehungen an, mit Nähe zu Menschen und dann kommen die Worte dazu. Und das alles ist gar nicht so einfach. Und hier kommt das Bild vom Einmachglas ins Spiel. Und ich möchte dieses Bild, das Tabea ja am Anfang des Gottesdienstes uns vorgestellt hat und entfaltet hat, noch einmal aufgreifen. Dazu habe ich uns Einmachgläser mitgebracht, eine ganze Reihe von Einmachgläsern mit frischen Beeren. Und ich bitte euch jetzt einfach mal, dass ihr euch jeweils ein dass die Gläser gehen so durch die Reihen, dass ihr euch die aufmacht und euch so eine Frucht nehmt. Guck mal, vielleicht könnt ihr es euch so auf die Hand schütten, dann braucht ihr nicht reingreifen und sonst greift euch vorsichtig eine Frucht. Und Hände gewaschen haben wir uns ja alle sowieso. Tabea, hilfst du mal bitte, dass wir diese Gläser mit frischen Beeren und Obst durch die Reihen geben? Bitteschön. So, ihr dürft also nehmen und kosten und weitergeben. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Gebt ihr auch weiter dann? So, jetzt hoffe ich mal, dass dass die ersten Früchte schon gekostet werden konnten. Darf ich mal fragen, sind die Früchte noch frisch? Super. Das war mir sehr wichtig. Wir haben sie gestern ganz früh, habe ich sie besorgt und dann gleich fertig gemacht, in die Gläser, ab in den Kühlschrank. Für mich sind diese Beeren in den Gläsern ein Bild. Jesus hat sein Leben mit uns geteilt. Er ist hineingekommen in dein und mein Leben. Und es ist unglaublich, was er bewirkt hat und noch bewirken wird in unserem Leben. Er bringt uns Vergebung. Er hilft uns nicht festzuhängen an unseren Fehlern und Macken. Jesus gibt uns immer wieder durch Vergebung eine zweite Chance, die Chance zum Neuanfang. Er gibt uns Geduld, Hoffnung und Kraft. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er gibt uns Mitempfinden, Liebe. Er gibt uns die Fähigkeit, wegzusehen von uns und immer nur voller Sorge um uns selbst zu kreisen, sondern auf andere zu schauen, für andere auch da sein zu können. Und wenn wir das, was Jesus da in uns hineingelegt hat, mit anderen teilen, dann ist das für andere oft so erfrischend wie diese Beeren, die wir hier haben, wie diese Früchte, die ihr aus dem Einmachglas genommen habt. Aber manchmal, leider, gelingt uns das nicht. Manchmal kommen die Beeren einfach nicht aus dem Glas. Zum Beispiel kann das so sein, dass wir Zweifel haben. Dann sind so Fragen in uns: Liebt Gott mich wirklich? Ist er wirklich ein Gott der Liebe? Warum geschehen dann so schreckliche Dinge in dieser Welt? Oder kann ich die Bibel wirklich ernst nehmen? Sind denn nicht viele Dinge in diesem Buch hoffnungslos veraltet? Oder kann es wirklich sein, dass Gott Gericht hält über diese Welt, dass Menschen verloren gehen? Zweifel. Und selbst von den 11 Jüngern damals heißt es, einige hatten auch Zweifel. Ich weiß ja nicht, welche Zweifel die hatten, steht nicht da. Vielleicht haben sie sich gefragt, ist das wirklich Jesus, der da vor uns steht und jetzt mit uns redet? Wie auch immer. Wenn wir zweifeln, dann ist das so wie mit diesem Einmachglas. Es ist wie ein Einmachglas in unserem Kopf. Und wir denken, ja, es wäre gut, etwas von dem mitzuteilen, was wir durch Jesus haben, aber wir schaffen es nicht. Wir kommen nicht raus. Die Früchte bleiben in diesem Glas. Und andere haben keine Chance, Jesus kennenzulernen. Manchmal haben wir Ängste. Vielleicht in der Art, wenn ich jetzt etwas von Jesus oder Gott sage, werden die anderen mich für bekloppt halten. Oder wenn ich jetzt etwas sage von Jesus, von Gott, dann werde ich sie vor den Kopf stoßen. Das können die ja gar nicht verstehen. Und wieder fühlt man sich schnell wie innerlich wie in so einem Einmachglas. Der Impuls ist da, du sagst, ja, ich möchte etwas sagen, aber es kommt nicht raus. Es bleibt drin. Manchmal fehlen uns die Worte. Viele von uns sind auf verschiedenen Ebenen, beruflich oder privat, mit Menschen unterwegs, die Jesus nicht kennen. Und das ist wunderbar, ein wunderbarer Ausgangspunkt, um bei diesem wichtigen Auftrag Menschen in eine neue Existenz mit Jesus hineinzuführen, sie zu Jüngern zu machen. Und trotz all dieser Kontakte und in all diesen Kontakten kommt dann Situationen, wo du empfindest, jetzt wäre es gut, etwas über den Glauben, etwas von Jesus her zu sagen, aber du weißt nicht wie. Dir fehlt die zündende Idee. Für die anderen ist es sicherlich so fremd, was du, wie du Jesus erlebst. Und schwupp, ist die Situation wieder vorbei. So, und du fühlst dich wieder so, als ob dieses Einmachglas in deinem Kopf ist und nichts kommt raus. Und manchmal fehlen einfach die Kontakte und du denkst, ja, ich würde gerne etwas von den leckeren Beeren, die durch Jesus in meinem Leben sind, mit anderen teilen, aber mir fehlt die Zeit, mich auf andere Menschen einzulassen. Oder ich bin nicht so der Nähetyp. Ich komme einfach nicht in Kontakte, in Gespräche. Und wieder bleiben die Beeren im Glas. Die spannende Frage ist, wie kommt unser Glaube, den wir an Jesus haben, den wir in uns tragen, mit all dem Segen, den das bedeutet, raus aus dem Einmachglas, wie kommen wir da raus, trotz all der Schwierigkeiten, die es da gibt? Wie können andere Menschen durch uns auf dem Weg vorwärts kommen, ein Jünger von Jesus zu werden? Und da bin ich bei dem dritten und letzten Punkt meiner Predigt, Jesus hilft. Und es geht. Gemeinsam mit ihm und miteinander gehen wir los. Unsere Zweifel, unsere Ängste, fehlen Worte, fehlen Kontakte, das ist für Jesus kein Ausschlusskriterium, wo er sagt, der kann da nichts sagen, der ist da nicht kompetent zu, sondern das ist für Jesus der Ausgangspunkt, uns zu gebrauchen, dass andere Menschen seine Jünger werden können. Und wir hören jetzt mal auf zwei Erfahrungsberichte, wo ich vorher mich unterhalten habe, auch von der, zunächst einmal von der Christiane Schwarz, die erlebt hat, so wie sie, etwas von dem Schatz, was sie so in ihrem Einmachgläschen im Kopf hatte, der Schatz von Jesus, wie sie das mitteilen konnte. Christiane, kommst du mal bitte.
Oh, schönen guten Morgen, es blendet etwas. Ja, also für mich war diese Woche eine ganz besondere Woche und ich hatte die Möglichkeit, gleich zweifach Gespräche zu führen und wo ich früher immer so gedacht habe, ach, was willst du sagen, du weißt selber nicht viel und gut, das hat sich vielleicht nicht viel geändert, aber diese Woche gab es ein Gespräch mit einem Kollegen, das so anfing wie immer Und wir kamen auf Tod zu sprechen durch seine Eltern, die da ja nicht mehr gut bei guter Gesundheit sind. Und irgendwie kam es halt dazu und ich sagte dann, ja, also ich habe keine Angst vor dem Tod. Und dann guckte er mich an und ich sag ja, weil ich einfach glaube, dass danach halt nicht das Ende ist, sondern dass es quasi erst richtig anfängt. Und er guckte mich an und ich dachte, oh, was hast du jetzt gedacht? Und da sagt er, du bist Christin. Und ich sage, ja, das stimmt. Und dann guckt er und sagt, ja, wie kommst du da drauf? Ausgerechnet du, ich weiß nicht, was für ein Bild er von mir hat. Also, ich sage, wenn ich mich falsch verhalte, dann sag mir das, wenn du meinst, dass das nicht christlich ist. Nee, so meine ich das nicht, aber du erscheinst mir so normal. Da habe ich gedacht, boah. Okay, also das ist schön. Und ich sag ja, dann habe ich meine Geschichte erzählt. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, die jetzt hier nochmal kundzutun. Zum Schluss lief es halt darauf hinaus, dass ich irgendwann diese Gemeinde besucht habe, einen Gottesdienst besucht habe, an dem auch Rolf gepredigt hat. Und ich saß da und ich habe gedacht, woher kennt dieser Mann mich und warum spricht er mit mir? Und woher weiß der, wie es mir geht und was jetzt bei mir ist? Und ich habe nur geweint und habe ihm das erzählt. Und er guckte mich an und die Kinnlade ging immer weiter, sah aus wie so ein Comic. Also und sagte dann nur, das ist bemerkenswert. Habe ich gedacht, okay. Und dann hat er mir erzählt, dass ein anderer Kollege, das wusste ich gar nicht, mit dem er jahrelang im Büro zusammengesessen hat, auch Christ ist und viele Gespräche mit ihm darüber geführt hat und ihm auch zu jedem Geburtstag irgendein christliches Buch geschenkt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du dieses Buch denn irgendeines dieser Bücher mal gelesen? Und also irgendwie kam es nicht dazu. Und dann habe ich so gedacht, Halleluja, also Gott arbeitet an diesem Mann und ich war so dankbar, dass ich meinen Teil dazu beitun durfte und ich denke schon, dass er vielleicht doch mal das ein oder andere Buch jetzt in die Hand nehmen wird. Das hoffe ich und dafür bete ich. Und das war's eigentlich, aber ich würde gerne noch eine Kleinigkeit erzählen, die mich unheimlich bewegt hat. Und zwar hatte ich diese Woche Tauf- und Gemeindeaufnahmegespräch. Und das war ein sehr schöner Abend und ich kam nach Hause und war hocherfreut, wusste nun den Termin, den 13. September und rief meine Mutter an. Und also bei uns, ich bin sehr atheistisch groß geworden, niemand glaubt in unserer Familie an Gott, an Jesus und war aber so und freute mich und habe angerufen. Ich sag du, du kommst doch und ja, ich komme und dann kamen wir so ins Gespräch. Und sagst du, ich finde das total gut, dass es dir gut geht und dass du so erfreut bist, aber ich kann das irgendwie nicht glauben. Tut mir leid. Und da war ich und habe gedacht, okay. Und dann habe ich angefangen und du weißt doch nichts davon. Ne? Ich sag, nie haben wir darüber gesprochen, was weißt du davon? Und so ging das eine ganze Zeit lang hin und her. Und nachher, so nach einer halben Stunde auf einmal, sagte sie, ja gut, ich komme auf jeden Fall zu deiner Taufe, ich weiß, dass dir das wichtig ist. Soll ich dir mal was sagen? Weißt du, was hier vor mir auf dem Tisch liegt? Ich sage, nee, keine Ahnung. Dann sagt sie zu mir, ja, die Bibel. Ich war schockiert und sag, wie, die Bibel liegt vor dir, ne? Ja, sagt sie, ich habe heute den Dachboden aufgeräumt und da fiel mir diese Bibel in der Hand. Da hat vorher jemand anders gewohnt und die fiel mir in die Hand und ich habe gedacht, ach ja, nimm die mal mit runter und sagst du, und jetzt rufst du mich an, erzählst mir das mit der Taufe und diese Bibel liegt hier. Ich war erschüttert. Ich war erschüttert und bin total dankbar und wollte das unbedingt erzählen, weil ich denke, wenn man einfach spricht und wenn man einfach und tut, Gott muss eh sein Übriges tun und ich bin sehr dankbar dafür. Vielen Dank.
Danke. Anke, kommst du noch bitte auch gerade? Ja, ich finde das nur als Zwischenbemerkung ganz spannend, was Christiane erzählt hat, weil das wirklich auch einige Dinge, die so in der Bibel auch explizit uns verheißen sind oder angesagt sind, verdeutlicht. Da komme ich gleich nochmal zu.
2012, 2013 haben wir ja auch in Dortmund gewohnt, in einem 8-Familienhaus und ich war ganz froh, dass unsere Nachbarin unsere Kinder so mochte, weil wir halt mit 10 Füßen immer auf ihrem Kopf rumgetobt sind, so ungefähr. Und sie ist einfach eine unheimlich nette Frau. Man kommt mit ihr sehr gut ins Gespräch. Und so bin ich halt öfter mal runtergegangen. Und wir haben uns immer mal ein bisschen mehr kennengelernt, so mit 15-Minuten Gesprächen. Und ich weiß nicht mehr, es war ein Nachmittag oder ein Abend. Ich glaube, ich hatte ihr was vor die Tür gestellt, eine Kleinigkeit, und hörte, dass sie nach Hause kam. Und deswegen wollte ich noch mal runter. Und dann dachte ich, irgendwas ist heute nicht in Ordnung. Sie sieht so anders aus. Und dann habe ich sie angesprochen, und dann war ihre Mutter ins Krankenhaus gekommen, und es ging der Mutter wirklich sehr, sehr schlecht. Und unsere Nachbarin tut immer so, als ob alles okay ist. Und dann merkte man, jetzt bricht die Fassade so zusammen. Und dann habe ich ein Stoßgebet gebetet, und dann habe ich gesagt, können wir zusammen beten? Kann ich für dich und für deine Mutter beten? Und dann hat sie geguckt, und na gut, sie wusste ja, wir sind Missionare auf den Philippinen und so. Und dann hat sie ja gesagt. Und ja, Gott hat echt geschenkt, dass ich freimütig beten konnte, wirklich frei raus. Und das hat sie sehr dankbar angenommen. Und dadurch ist auch unsere Beziehung eigentlich noch besser geworden. Und man konnte einfach auch so leichter mal über Gott reden. Und ja, Gott schenkt so Begebenheiten und Möglichkeiten, und wenn ich mich dann traue und auch sonst für die Nachbarn bete, dann tut er auch echt die Türen und die Herzen auf.
Vielen Dank, Anke. Ja, das ist ermutigend. Der Weg aus dem Einmachglas, der ist frei. Vielleicht nicht, wenn wir auf uns alleine gestellt sind. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Predigtext schauen, es gibt zwei, drei Dinge, die sehr ermutigend sind auf diesem Weg, das zu teilen, was Jesus in uns hineingelegt hat, und nicht stecken zu bleiben im Einmachglas. Das erste ist, Jesus hat 11 Jünger bestellt, und wahrscheinlich waren noch andere Jünger dabei, als er ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Das heißt, Macht zu Jüngern ist kein Job für Experten, die als Einzelgänger unterwegs sind. Das ist ein Team. Andere Menschen in diese neue Existenz mit Jesus hineinzuführen, ist ein Job für eine Gemeinschaft von Menschen. Was heißt das für uns? Wir ermutigen uns, zum Beispiel indem wir solche Erfahrungsberichte miteinander teilen, in der Gemeinde. Und indem wir verstehen, wie Gottes Idee bei dieser Geschichte ist, wie Gottes Idee ist, wie wir vorgehen dabei, wenn wir die Früchte, die Jesus in uns hineingelegt hat, teilen. In der Gemeinde, so ist meine Hoffnung, und dafür arbeite ich, bekommst du motivierende Impulse, dich aus dem Einmachglas herauszubewegen. Und manchmal, stell ich mir so vor, wenn wir so kleine Männlein sind, stehen wir da so drin. Wenn man zu zweit ist, zu dritt ist, da kann man Räuberleiter machen. Da kann man sich gegenseitig Hilfestellung geben beim Sprung aus dem Glas. Wir haben zum Beispiel zwei Basistage gehabt, wo es darum ging. Gebet miteinander empfinde ich als eine ganz große Hilfe. Wenn jemand von euch sagt, ich wünsche mir andere Christen, mit denen ich für dieses Thema, wie durch mich Menschen Jünger von Jesus werden. Ich wünsche mir Gebet, das gemeinsam zu beten dafür, dass das auch durch mich geschieht. Dann sprich mich an. Ich bete gerne mit Menschen dafür, und ich suche gerne andere, die dafür beten. Und wir ergänzen uns dabei. Erinnert ihr euch, was die Christiane gesagt hat? Da war der Kollege, und da hat sie es gewagt, frei zu sprechen. Und da stellt sie fest, ihr Kollege hat schon vorher einen anderen Kollegen gehabt. Der war auch Christ, der hat oft Gespräche mit ihm geführt. Dass ein Mensch, ein Jünger von Jesus wirkt, das hängt nicht an dir oder mir. Das ist eine Teamsache. Und das, was wir tun, ist wichtig, aber es ist ein Glied in einer Kette, ein Baustein auf dem Weg. Und oft ist das so, was wir tun, dass es wie ein Samenkorn ist, was wir ausstreuen und säen, eine Bemerkung, ein Satz, ein Statement, wo wir blicken lassen, wie es in uns aussieht. Und für den anderen ist das ein weiterer wichtiger Baustein auf seinem Weg, Jesus in sein Leben hineinzubekommen. Und da gibt es ganz verrückte Erfahrungen, wie das so gehen kann mit diesen Samenkörnern. Ein Gedanke noch und dann bin ich zu Ende mit der Predigt. Jesus ist der Herr. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jesus ist der Herr, nicht nur für dich und für mich, nicht nur in der Gemeinde, sondern er ist der Herr im Universum. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft verändert sich so viel. Denkweisen, Sichtweisen, Meinungen, Medien und Strukturen, neue Kulturen kommen hinein oder entstehen in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft zersplittert in ganz, ganz viele Segmente. Ja, es gibt ja diese Sinus-Milieu-Studien und so viele unterschiedliche Subkulturen gibt es bei uns. Und was ist das Ergebnis davon? Wir sind uns fremd. Die Menschen, die uns von ihrem Lebensentwurf, und das gilt nicht nur für uns hier, das gilt für jeden, die Menschen, die uns fremd vorkommen, die nehmen immer mehr zu, weil es immer mehr unterschiedliche Lebensentwürfe, Kulturen, Weltanschauungen gibt. Und jetzt stehen wir da mit unserem Einmachglas, leckerem Obst und wir fragen uns, wie kann ich Jesus mit so fremden Menschen teilen? Und dann, und das hat mich sehr ermutigt, ich habe das so in einem Bild vor mir gesehen, dann steht Jesus da und sagt, ich bin der Herr in dieser dir so fremden Welt. Ich bin in der U-Bahn genauso wirksam wie in der Gemeinde. Ich bin auf der Arbeit den Menschen genauso nahe wie im Hauskreis. Ich liebe die Menschen im Kino genauso wie im Gottesdienst. Und dann steht Jesus so vor uns und sagt, geh zu all den Menschen, die dir fremd und unvertraut sind. Und dann steht er da so vor uns wie ein Vater, der ein kleines Kind zu ersten Schritten ermutigt. Er lockt uns. Und wisst ihr, das kleine Kind läuft, weil es seinen Vater sieht und weil es sagt, ja, Papa, ich komme zu dir. Ich will bei dir sein. Und so ist das, wenn wir uns auf diesen Ruf von Jesus einlassen, geh. Geht zu den Menschen in aller Welt. Teilt die guten Früchte, die ich in euer Leben hineingelegt habe. Das ist ein Vertrauensschritt, den wir tun, weil wir begreifen, das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde und die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. Gemeinde steht im Dienst vom König des Reiches Gottes. Sie ist das Volk des Reiches. Und dieser König, dieser Herr Jesus ist nicht nur der Herr der Gemeinde, sondern der Herr des Universums. So macht Jesus uns ganz viel Mut, weitet unseren Horizont und am Ende heißt es, ich bin immer bei euch, jeden Tag. Das ist die Erfahrung, wenn wir uns aus dem Einmachglas locken lassen. Und es ist ein tiefer Trost bei all den Schwierigkeiten, die dabei vielleicht auch auf uns zukommen. Und diese Nähe von Jesus, wenn wir da die Schritte auf ihn zuwagen und zu den Menschen gehen und das teilen, was wir durch Jesus haben. Das ist unser Glück und das ist unsere Freude. Also, die letzten Worte von Jesus waren, geht zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Dem lasst uns auf der Spur bleiben, auch und gerade in diesen schönen Sommertagen, die jetzt vor uns liegen und die wir schon haben. Amen.
Dieses Haus ist dein Haus. Wirke hier, wie es dir gefällt, ein steiles Wort. Mach dies Haus zu dem Ort, an dem du wohnst. Fühl dich frei, dringe ein in unsere selbst erschaffene Welt. Du sollst tun, was dir gefällt. das Haus Gottes, sicherlich hier das Haus, aber unser Lebenshaus als Haus Gottes, das Haus, das Jesus erweitern will. Und wir wollen ihn einladen, in unserem Haus Fuß zu fassen und uns auch gerade zu erreichen, indem dass wir einen Blick haben für andere Menschen, die er mit hineinnehmen will in dieses Lebenshaus. Wir wollen gemeinsam aufstehen, soweit es uns möglich ist.
Dieses Haus zu dem Ort, wo du wohnst. Fühl dich frei, dringe ein in unsere selbst erschaffene Welt. Du sollst tun, was dir gefällt. Du sollst tun, was dir gefällt.
Das, was wirklich zählt. Das heißt aber auch, ein Leben gegeben für die Menschen dieser Welt und für das, was Jesus eigentlich tun will.
Ein Leben für Gott, für ihn allein.
allein. Das soll mein Leben sein, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Erweise du mir deinen Weg.
Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke, sei dir dem ewigen Gott. Kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke, sei dir dem ewigen Gott. Kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Jeder Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir.
Vergeht. Alles ist eine Sache von Zeit, aber dein Reich ist dein ewiges Reich. Und dahin lädst du ein und dahin hast du deine Jünger geschickt und ermutigt und gesendet, einfach Menschen zu sagen, dein Reich ist ewig, dein Reich beginnt hier und du bist der, der das Lebenshaus aller Menschen gestalten will und dafür biete ich dich an.
I'm
Mir haben heute die Predigt und auch die Zeugnisse Mut gemacht, mein persönliches Einmachglas zu verlassen. Und manchmal denkt man ja, ach, man ist einfach zu klein, man kriegt das nicht hin, man ist so ein winziges Wesen in diesem Weltgeschehen, in diesem Universum. Aber ich denke, der letzte Punkt von Rolf, Jesus hilft und es geht. Es geht weiter, ist ganz, ganz entscheidend, dass wir dies nicht aus eigener Kraft tun. Sommerzeit bedeutet aber auch, dass wir hier in unserer Gemeinde ein etwas reduziertes Programm haben. Hinweise zu den Veranstaltungen findet ihr auf dem Gottesdienstmanuskript. Rolf wird ab der nächsten Woche im Urlaub sein, ab dem 16. Juli, genau. Wir wünschen dir und deiner Familie gute Erholung, kommt gesund wieder, entspannt euch. Ja, und dann soll ich noch ganz herzliche Grüße bestellen oder ausrichten lassen von Esther Knappersbusch. Ihr wisst, sie ist ein schon etwas älteres Gemeindemitglied und sie ist zurzeit im Krankenhaus, im Elisabeth-Krankenhaus hier in Dortmund-Kuhl. Und sie lässt ausrichten, dass sie wunderbare Heilung erfahren hat. Sie hatte wohl ziemliche Probleme mit ihrer Schulter und es sind Gemeindemitglieder da gewesen und haben mit ihr und für sie gebetet. Und kurz drauf, ja, waren diese Schmerzen weg und ja, sie ist einfach nur dankbar. Sie lässt aber auch der Gemeinde ausrichten, dass sie nach dem Krankenhausaufenthalt nicht mehr in ihre eigene Wohnung zurückkehrt, sondern in das AWO-Pflegeheim hier in Dortmund-Brakel. Ja, bevor wir uns unter den Segen stellen wollen, den Rolf uns zuspricht, noch ein kurzer Hinweis. Ich stehe gleich mit dem Korb am Ausgang und sammle die leeren Einmachgläser wieder ein.
Stellen uns miteinander unter Gottes Segen. Der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, Sinne, Hoffnung, Sorgen und Ängste, dieser Friede Gottes bewahre dich in Christus Jesus. Amen.